Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbosch und heute geht es wieder um die sogenannte FPÖ-Finanzaffäre in Graz. Und ich hoffe, dass ich das alles einigermaßen unfallfrei rüberbekommen werde, denn ich komme von einer ziemlich unbequemen Zahnbehandlung, was meine Sprechfähigkeit ein bisschen limitiert. Zumindest fühlt sich so an. Ja, also worum geht es in der FPÖ-Finanzaffäre? Es geht um die vermutete Veruntreuung von Parteivermögen durch Funktionäre der Grazer FPÖ. Stadtpartei. Im Studio begrüße ich dazu wieder den früheren FPÖ-Politiker Alexis Pascutini. Er war schon im Sommer dieses Jahres in der Dunkelkammer zu Gast, nachzuhören in der Ausgabe Nummer 210 vom 25. Juli. Ja, Alexis Pascutini hat sich sehr um die Aufdeckung dieser Affäre verdient gemacht und dafür wurde er 2022 von der FPÖ in der Steiermark auch belohnt. Belohnt unter Anführungszeichen. Man hat ihn nämlich damals aus der Partei geschmissen. Ja, und zum Rauswurf wird der Seite auch noch mit Anzeigen und Vorwürfen eingedeckt. So behauptet unter anderem der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, Pascutini habe staatsanwaltschaftliche Ermittlungen an die ÖVP verkauft. Pascutini gibt aber nicht klein bei und deshalb ist er jetzt auch wieder hier bei mir. Hallo, Herr Pascutini.
Grüß Gott, hallo. Schön, wieder hier zu sein.
Herr Pascutini, als Sie im Sommer das erste Mal da waren, da haben wir einerseits über die FPÖ-Finanzaffäre gesprochen, andererseits auch über die Justizaffäre, die da rundherum entstanden ist. Die Geschichte hat ja 2021 mit einer Selbstanzeige des damaligen Grazer FPÖ-Finanzreferenten Matthias Eder begonnen, aber es hat dann Jahre gedauert, bis endlich Ermittlungen angelaufen sind, die den Namen auch verdienen. Mein Letztstand ist, dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen eine Gruppe von aktiven und ehemaligen FPÖ-Funktionären in der Steiermark ermittelt, und zwar wegen der mutmaßlichen Veruntreuung von Parteivermögen. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Herr Pascutini, was hat sich denn seit unserem letzten Gespräch in diesem Verfahren getan?
Ja, grundsätzlich hat sich sehr, sehr viel getan. Das Wichtigste gleich vorweg, am 8. August, das ist zufälligerweise auch mein Geburtstag, hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt vom beauftragten Gutachter endlich das dritte Teilgutachten erhalten in dieser Causa. Und dieses Gutachten hatte es wirklich in sich. Man muss dazu sagen, also es ist das dritte Teilgutachten, gab schon zwei andere. Und von der Staatsanwaltschaft bestellte Gutachter, der war ein bisschen in einer Schlangenlinie unterwegs. Also er hat recht früh im Verfahren, das war noch 2022, glaube ich, nach Durchsicht des ganzen vorhandenen Materials einmal eine irrsinnig hohe Verschleierungsenergie festgestellt. Also er hat einmal ganz grob gesagt, die Buchhaltung zu vernichten, so viele Konten anzulegen, so viele Barbehebungen, ja, das ist wirklich kriminelle Energie, da gibt's Verschleierungshandlungen. Er hat dann, warum auch immer, bei seinem zweiten Teilgutachten eine ganz eine andere Position eingenommen und hat plötzlich gesagt, nein, der Herr Mario Stacchio, der Hauptbeschuldigte in dieser Causa, der hat seine Verfügungsmittel bestimmungsgemäß verwendet. Also von der kriminellen Verschleierungsenergie hin zur bestimmungsgemäßen Verwendung dieser Mittel. Und jetzt gibt es die nächste Kehrtwende, also wieder zurück sozusagen zum Teilgutachten 1. Der Gutachter sagt jetzt, nein, nein, ich muss diese Aussagen aus dem zweiten Gutachten revidieren. Und er hat jetzt eine Summe festgestellt, die dem Beschuldigten in diesem Verfahren, also dem Eustachio, dem Herrn Sippel, dem Fremdklubobmann und dem Herrn Eder zugeflossen sind, rund 480.000 Euro. Das rechnet er Ihnen jetzt zu.
Also wir reden von rund 480.000 Euro Vermögen der FPÖ in Graz, das in private Kanäle verschoben worden sein soll. Kann man das so sagen?
Ja, also es geht jetzt darum, also er hat einmal bei seinem dritten Teilgutachten die ganze Fülle an Unterlagen zu führen gehabt, die er eigentlich von Anfang an gebraucht hätte, ja, nämlich auch die privaten Konten der Beschuldigten. Ja. Jetzt kann man sich natürlich an dieser Stelle wieder die Frage stellen, warum dauert es 4 Jahre, ja, von Beginn der Ermittlungen weg, dass endlich die privaten Gutachten, die privaten Konten der Beschuldigten geöffnet werden. Ja. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Das ist aber jetzt passiert und damit hat er natürlich neue Erkenntnisse gewinnen können. Er hat es jetzt relativ schön aufgeschlüsselt. Und der Knackpunkt bei diesem Gutachten und bei den Ermittlungen jetzt sind diese vielen Eigenerlege, die es auf den privaten Konten der Beschuldigten gegeben hat. Und der Gutachter rechnet da diesem Matthias Eder, der gesagt hat, ich war es alleine, 197.000 Euro zu, dem Magister Mario Eustachio 156.000 Euro und dem früheren Clubobmann der FPÖ Graz, Armin Sippel, immerhin 90.000 Euro, die über Jahre hinweg durch Eigenerlege auf ihre privaten Konten geflossen sind. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, man weiß nicht, woher diese Gelder stammen. Ja? Nur wenn so hohe Barbeträge auf Konten einbezahlt werden, ja, bei doch gewichtigen Politikern, dann muss das natürlich alle Alarmglocken schrillen lassen. Die Summen sind jetzt, könnte man sagen, fast schon ein bisschen niedrig. Früher war ja die Rede von 1,8 Millionen Euro oder von 1,1 Millionen Euro, je nachdem, wie man rechnet. Man muss aber dazu sagen, der Gutachter konnte jetzt nur die Jahre 2016 bis 2021 auswerten. Die Jahre 2014, 2015 sind jetzt vorerst einmal rausgefallen aus der Betrachtung, weil sich eben die Ermittlungen so lange verzögert haben, dass diese Jahre nicht mehr in einer guten Datenqualität vorhanden sind. Also hätte man 2021 oder 2022 begonnen, diese Konten auszuwerten, wären auch die Jahre 2014 und 2015 in einer guten Datenqualität vorhanden gewesen. Die Staatsanwaltschaft hat sich Zeit gelassen, dem Gutachter wurden diese Unterlagen erst spät zur Verfügung gestellt und somit sind jetzt, Stand heute, die Jahre 2014 und 2015 aus der Betrachtung rausgefallen. Ja, das freut die Beschuldigten, freut nicht unbedingt den Steuerzahler und den Rechtsstaat. Wir haben jetzt aber auch schon einen Antrag gestellt, dass auch die Jahre 2014 und 2015 noch untersucht werden. Da gibt es jetzt eben ein Datenproblem. Ich hoffe, das lässt sich lösen, weil ja dadurch auch in den Jahren 2014 und 2015, gibt ja der Eder selbst zu, diese Veruntreuungen stattgefunden haben durch ihn. Und wir vermuten schon auch, dass dieses Bild, das sich in den Jahren 2016 bis 2021 jetzt durch das Gutachten gezeigt hat, auch davor schon gang und gäbe war. Wiewohl ich natürlich an dieser Stelle dazu sagen muss, generell dieser Ermittlungszeitraum 2014 bis 2021, der stützt sich ja lediglich auf die Selbstanzeige vom Herrn Eder, wo wir ja schon wissen, dass diese Selbstanzeige nicht sehr viel wert ist. Deswegen stellt sich für mich schon auch die Frage, wann die Staatsanwaltschaft Klagenfurt beginnen wird, auch vor 2014 diesen Zeitraum zu untersuchen, weil Magister Mario Eustachio wurde Stadtrat und Verantwortlicher für die Stadtpartei im Jahr 2008. Und nur weil der Herr Eder sagt, 2014 haben wir begonnen, oder habe ich begonnen, sagt der Eder, er war sehr alleine aus seiner Meinung nach, nur weil der sagt, ab 2014 haben wir begonnen, muss das nichts heißen. Also ich würde mir wünschen, dass die Staatsanwaltschaft und der Gutachter die Jahre 2014 und 2015 noch auswertet und auch davor noch versucht, etwas auszuwerten, wobei ich halt glaube, dass man da auch von den Banken keine Unterlagen mehr bekommen wird.
Also ich habe mir das in dem Gutachten durchgelesen, da steht drin, dass die, weil Sie gesagt haben, es war schlechte Datenqualität, was die Jahre 2014, 2015 betrifft. Offenbar hat das was damit zu tun, dass die angefragten Banken, es geht ja um 87 Konten, die da untersucht wurden, dass die angefragten Banken quasi die unter Anführungszeichen historischen Daten in einem anderen Datenformat angeliefert haben als die jüngeren Bankdaten und der Gutachter gemeint hatte, er könne nur mit unvertretbarem Aufwand in diese älteren Kontendaten Einsicht nehmen. Das ist natürlich vollkommen absurd für einen Außenstehenden, wenn man sich denkt, dass Daten in unterschiedlichen Formaten oder Qualitäten angeliefert werden. Das kann in einer digitalisierten Welt eigentlich kaum der Fall sein, dass es ein Problem gibt, dass eine Bank Daten aus dem Jahr 2014 zur Verfügung stellt.
Anscheinend gibt es dieses Problem dann doch. Also ich habe auch versucht, mich da ein bisschen zu erkundigen, wobei ganz klar die Meinung der Banken war, mit denen ich gesprochen habe, naja, wenn man im Jahr 2021 oder 2022 diese Daten angefordert hätte, dann hätte es dieses Problem noch nicht gegeben. Ja, jetzt dadurch, dass sozusagen die 7 Jahre rückwirkend in einer guten Qualität, ganz vereinfacht gesagt, gespeichert werden und dann auch in einer weniger guten, hat man jetzt eben dieses Problem. Ja, und es gilt natürlich auch dazu hinterfragen, warum bei so einer Wirtschaftsstrafrechtskausa, wo es ganz klar darum geht, von Anfang an sind Parteimittel oder Clubmittel an die Beschuldigten geflossen oder nicht, warum man da so lange wartet, diese ganzen Konten auszuwerten. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil man hat zwar im Jahr 2022 diese Hausdurchsuchung gemacht, wo man ja versucht hat, in den Wohnräumlichkeiten der Beschuldigten belastbare Unterlagen zu finden, aber die Konten, die ja immer da waren, da wartet man zu bis ins Jahr 2024, also Ende des Jahres 2024, dass die dann schlussendlich auch wirklich geöffnet werden. Für diese Verzögerung von, ich sage, über 2 Jahren gibt es schlichtweg keine Begründung.
Sie haben Mario Eustachio genannt, der war Chef der Stadtpartei in Graz, Armin Sippel, der war Clubobmann. Wir haben über Matthias Eder, der Name ist auch schon bereits gefallen, der ehemalige Finanzreferent, der eben mit dieser Selbstanzeige diese Geschichte ins Rollen gebracht hat. Also es konnten Ihnen in dem dritten Teilgutachten jetzt Eigenerlege zugemessen werden. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, liefert dieses Gutachten jetzt keinen Beleg, dass diese Eigenerlege ursprünglich Parteigeld waren. Also es könnte theoretisch auch sein, dass alle drei das Geld von woanders her gehabt hätten. Das ist noch Teil der Ermittlungen. Also das gilt jetzt noch nicht als erwiesen.
Genau, also es geht nur darum, dass es eben auffallend hohe Eigenerlege beim Herrn Eustache, beim Herrn Siebel und auch beim Herrn Eder gegeben hat und das über Jahre hinweg. Ja. Jetzt muss man sich die Frage stellen, beim Herrn Eustache, der war Stadtrat, hatte ein Berufsverbot. Also der kann nicht nebenbei eine Steuerberatungskanzlei oder eine Rechtsanwaltskanzlei betreiben, wo er dann halt Barmittel auf sein Konto einzahlen kann. Das geht schlichtweg nicht. Also er ist als Stadtrat ohne weitere Erwerbsmöglichkeit. So. Und wenn da jetzt dann diese Summen auf sein Konto fließen, muss man sich einfach die Frage stellen, woher kommen diese? Und der Gutachter führt das ja dann auch schön aus in seinem Sachverständigengutachten im Falle des Herrn Eustache, dass eben diese 60 Bar Einzahlungen über in Summe 156.000 Euro im Zeitraum 2016 bis 2021 nicht den Erfahrungen des täglichen Lebens auf einem Privatkonto entsprechen. Und das werden viele Leser wahrscheinlich oder viele Hörer nachvollziehen können. Also wo kommt das Bargeld her, dass man ihn immer wieder auf sein Konto einzahlt, wenn man mit einem Berufsverbot belegt ist? Das muss man ganz klar einmal hinterfragen. Und gerade beim Herrn Eustache ist ja das Spannende, der hat ja bei der Erstellung des zweiten Teilgutachtens ganz, ganz gut mitgearbeitet, aus Sicht der Staatsanwaltschaft und aus Sicht des Gutachters. Ist ja dann auch belohnt worden. Man hat ihm dann ja auch zugestanden, dass seine Verfügungsmittel bestimmungsgemäß verwendet wurden. Das war das zweite Teilgutachten. Und damals habe ich mich schon gefragt, wie kommt der Gutachter dazu? Weil diese Verfügungsmittelliste oder diese Verwendung der Verfügungsmittel beginnt.
Entschuldigen Sie, ich unterbreche jetzt Verfügungsmittel. Was ist damit gemeint?
Da hat es ein Konto gegeben, das war sozusagen das Stadtratsverfügungsmittelkonto, das hat der Herr Eustache auch dem Gutachter vorgelegt, dem Herrn Kruse und auch der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Und dort konnte man halt nachvollziehen, von 2015 bis 2021, was angeblich mit diesen Verfügungsmitteln passiert ist. Ja, also da stehen Positionen, da steht ein Text, daneben steht ein Betrag. Und für den Gutachter war das ausreichend, um eine bestimmungsgemäße Verwendung sozusagen ihm zuzugestehen.
Er hatte noch keinen Zugang zu den Konten zu diesem
Genau,
Zeitpunkt.
Zu den Privatkonten hatte er noch keinen Zugang. Und jetzt war dann für mich die Frage, wenn man sich diese Liste durchsieht, und ich habe mir diese Liste auch durchgesehen, gab ja auch in Graz eine Gemeinderatssitzung, eine außerordentliche Gemeinderatssitzung, damals einberufen von den Neos, eben zur Spesengebarung von Hermann Eustachio. Und damals habe ich ihm aus dieser Liste das ein oder andere vorgelesen und habe den Herrn Eustachio gefragt, ob das wirklich, diese Ausgaben, die in dieser Liste aufscheinen, ob die wirklich alle beruflich, also als Stadtrat, notwendig waren oder nicht. Und da hat es das ein oder andere gegeben. Skiurlaube. Da hat es dann Aufenthalte im Oseerland gegeben. Das Oseerland gehört nicht zu Graz. Dort war er Stadtrat. Die Mantramühle. Die Loge beim Wiener Akademikerball. Die Teilnahme an einer Geburtstagsfeier, wo auch Verfügungsmittel geflossen sind. Ein Geschenk an den Mario Kunasek zu dessen Hochzeit und natürlich ganz plakativ, was bei vielen hängen geblieben ist, die Vakuumpumpe um 88 Euro.
Ja, die haben wir tatsächlich in unserem ersten Gespräch nicht gestreift. Wir waren beide zu vornehm, um darüber zu sprechen. Die Vakuumpumpe um 88 Euro. Für die heutige Sendung habe ich nachgeschaut bei Orion. Also ich lege meine Quelle offen. Mit 88 Euro bist du schon im oberen Preissegment.
Ja, also ich habe es auch damals im Gemeinderat gesagt. Ich weiß jetzt nicht, welche Vakuumpumpe der Eustache sich da zu welchem Zweck gekauft hat. Ja, nur wenn man aus dieser Liste, die vorgelegt wurde, nur rauslesen kann, dass eine Vakuumpumpe um 88 Euro gekauft wurde, wie kann dann der Gutachter sagen, die Verfügungsmittel wurden bestimmungsgemäß verwendet? Eine bestimmungsgemäße Verwendung kann ich mir vorstellen, wenn der Herr Eustache diese Vakuumpumpe für einen Grazer Bürger gekauft hat, ihm das geschenkt hat und das dann ein besonders teures Wahlgeschenk war. Dann könnte man sagen, gut, das ist vielleicht eine bestimmungsgemäße Verwendung. Der Herr Eustache hat jemandem eine Vakuumpumpe geschenkt. Ja. Wenn er die Vakuumpumpe für den eigenen Gebrauch gekauft hat, dann sind wir da draußen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung von Verfügungsmitteln. Und das war ihm für mich unklar. Wie kann der Gutachter nur aufgrund dieser Listen, 30 Seiten, wo eben nur ein Text drinnen steht, ja, da steht Bewirtung. Nicht wer bewirtet wurde, wo bewirtet wurde, ist alles unklar geblieben.
Verfügungsmittel ist in dem Fall ein anderes Wort für Spesen?
Ein anderes Wort für Spesen und was der Gutachter auch nicht bedacht hat, woraus wurden diese Spesen, diese Verfügungsmittel gespeist? Na, zum einen von der Stadt selbst. Die Stadt selbst hat gesagt, Herr Stadtrat, Herr Vizebürgermeister, Sie kriegen 30.000 Euro Verfügungsmittel pro Jahr. Dann flossen da eben noch Gelder aus der Partei auf dieses Konto und Bareinzahlungen, wo wir damals auch nicht wussten, woher kommt das Geld eigentlich. Jetzt war damals dann dieser Tenor des zweiten Gutachtens, darüber hat sich der Eustachio sehr gefreut, die Verfügungsmittel wurden bestimmungsgemäß verwendet.
Gibt es dazu nachvollziehbare Bestimmungen, die irgendwo festgeschrieben sind, dass man weiß, wie diese Verfügungsmittel einzusetzen sind und wem man dafür Rechenschaft ablegen muss?
Ja, es ist grundsätzlich so, dadurch, dass diese Verfügungsmittel, die der Eustachio verwendet hat auf seinem Konto, von verschiedenen Quellen gespeist wurden, müsste man sich jetzt verschiedene Texte dazu ansehen. Ja? Die städtischen Verfügungsmittel, da gibt es nur eine ganz, ganz laxe Richtlinie, die sind so für die politische Arbeit zu verwenden, was auch immer politische Arbeit ist. Ja. Dazu kommt, dass die Stadt Graz diese Verfügungsmittel schon, ich sage fast seit Menschengedenken auszahlt, aber seit über 20 Jahren diese Verwendung nie geprüft hat. Also man hat den Stadträten, auch den Bürgermeister und auch dem Vizebürgermeister, diese Verfügungsmittel ausgezahlt und hat es nie geprüft.
Gibt es da einen einheitlichen Satz? Oder wie viel? Sie haben gesagt 30.000 Euro oder
das pro Jahr? Genau, also beim Bürgermeister sind es ungefähr 50.000 oder bei der Frau Bürgermeisterin jetzt 50.000. Der Vizebürgermeister Eustachio hat ungefähr 30.000 erhalten und die Stadträte erhalten um die 20.000 Euro.
Ja? Das zahlt die Stadt?
Das zahlt die Stadt an den Stadtsenat, an die Mitglieder des Stadtsenates der Landeshauptstadt Graz aus.
Und wenn ich sie verstehe, sie prüft das dann nicht?
Sie hat es nie geprüft. Letztes Jahr gab es erstmalig seit, ich glaube, gefühlt 20 Jahren wieder eine Prüfung. Auch als Clubobmann, also auch meine Wenigkeit, kriegt 6.000 Euro pro Jahr an diesem Verfügungsmittel. Und da musste man dann gegenüber dem Rechnungshof letztes Jahr darlegen, was man mit den Mitteln gemacht hat. Ich betone, man musste es darlegen, ja, nicht beweisen oder nicht belegen, weil Belege waren keine angefordert. Also letztes Jahr wurde zumindest der Staatssenat und auch die Clubobmänner wurden aufgefordert, zu sagen, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Sagt es uns. Ihr braucht es uns nicht belegen, ihr braucht uns keine Beweise liefern. Sagt bitte, dass ihr diese Mittel ordnungsgemäß verwendet habt. Okay, kann man jetzt gut finden oder nicht?
Wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist ordnungsgemäße Verwendung eingedenk laxer Bestimmungen ein sehr dehnbarer Begriff.
Jedenfalls.
Also vorgesehen könnte auch eine Vakuumpumpe Teil der politischen Arbeit sein.
Genau, also wenn die politische Arbeit darin besteht, dass man einem Bürger der Landeshauptstadt Graz bei der Behebung von, ich sage jetzt, einer erektilen Dysfunktion hilft, diese Penispumpe kauft oder diese Vakuumpumpe kauft und ihm die überreicht, dann ist das mit Sicherheit, könnte man sagen, ist das politische Arbeit. Wenn man die Vakuumpumpe für den privaten Zweck kauft, dann würde ich sagen, ist da der Zweck dieser Verfügungsmittelrichtlinie schon verfehlt. Aber das war ja nur ein Teil der Mittel. Also ein Teil der Mittel war von der Stadt, der andere Teil war ja von der Stadtpartei. Und da ist eben die Frage, ja, was darf ein Stadtparteiobmann ohne Beschluss mit den Mitteln der Stadtpartei machen? Und meine Rechtsposition ist da schon eine ganz klare. Dadurch, dass hier nicht der Stadtparteiobmann eine Parteiförderung kriegt oder irgendein Mandatar eine Parteiförderung kriegt, sondern die Partei als Ganzes, da müsste es ja zumindest Beschlüsse dieses Organs, dieses Leitungsorgans gegeben haben, mit dieser Parteiförderung oder mit einem Teil der Parteiförderung fördern wir den Herrn Eustachio und er macht damit das, das, das oder das. Das hat es alles nicht gegeben, Beschlüsse hat es nie gegeben, aber der Gutachter hat im zweiten Teilgutachten ganz klar gesagt, so, für mich liegt da als Gutachter eine bestimmungsgemäße Verwendung der Verfügungsmittel vor, Punkt. Jetzt haben wir das dritte Gutachten und dort, muss man ja sagen, Fehlerkultur in Österreich, die ist nicht sonderlich verbreitet, aber da Gutachter lässt sozusagen zwischen den Zeilen schon erblicken, dass er sich getäuscht hat, weil er sagt jetzt, auf Basis dieser Vorgangsweise, da meint er das dritte Teilgutachten.
Das zweite.
Nein, das schreibt er jetzt im dritten. Auf Basis dieser Vorgangsweise, also eben wie man diese Eigenerlege durchgeführt hat, auf Basis dieser Vorgangsweise ist im Vorgutachten in Kapitel 4.9.4 gemachte Aussage, dass die Verfügungsmittel von Magister Eustachio bestimmungsgemäß verwendet wurden, zu relativieren. Aufgrund der vorliegenden Vermischung von privaten und politischen Ausgaben kann diese Aussage nicht mehr aufrecht erhalten werden. Also er relativiert jetzt die Aussagen im zweiten Teilgutachten und kommt halt mehr oder weniger jetzt zum Schluss. Mittel in Höhe von rund 97.000 Euro wurden als Kostenersätze vom Konto 157 auf das Privatkonto transferiert. Ob am Privatkonto tatsächlich Kosten für die bezeichneten Ausgaben in dieser Höhe angefallen sind, kann vom Sachverständigen nicht nachvollzogen werden. Und damit ist halt diese Situation die folgende, dass man wieder in einer Ermittlungssituation ist. Also wir kommen jetzt ins Jahr 5 der Ermittlungen oder sind mehr oder weniger schon, also 8. November 2021 hat dieses Verfahren begonnen. Und im 5. Jahr der Ermittlungen muss man eigentlich mit diesem dritten Teilgutachten fast wieder an den Start, muss die Beschuldigten wieder befragen und muss sich eigentlich jetzt wieder reinknien, was wurde genehmigt durch die Partei, was wurde nicht genehmigt, Beschlüsse hat es nicht gegeben, was hätte man machen dürfen. Also diese Auswertung, die das dritte Teilgutachten dann ergeben hat, die hätte man ganz am Anfang machen müssen. Dann hätte man sich Zeit gespart.
Sie sagen, wir sind im fünften Jahr. Wir haben das ja schon in unserem ersten Gespräch thematisiert. Eigentlich sind wir im zweiten, weil die ersten drei Jahre faktisch nichts passiert ist. Aber das gesagt, mir ist aufgefallen, dass wir anlässlich unseres ersten Gesprächs eigentlich gar nicht weiter darauf eingegangen sind, gegen wen da jetzt ermittelt wird. Weil, dazu muss man Folgendes wissen, diese Geschichte beginnt ja mit dem Verfahren oder beziehungsweise mit der Selbstanzeige des früheren Finanzreferenten Eder im November 2021, Sie haben es erwähnt. Und üblicherweise schreibt dann eine Staatsanwaltschaft auf den Aktendeckel, wenn sie das hat, den Namen dieses Menschen drauf und da steht dann eben, wie es auch hier der Fall ist, Matthias Eder und andere. So, jetzt hat sich nach und nach konkretisiert, also wer da im Gegenstand der Ermittlungen ist. Ich schicke voraus, also bis auf den Eder hat bisher niemand irgendwas auf sich genommen, keine Verantwortung oder gar gestanden. Alle streiten das ab und selbstverständlich, ich habe es erwähnt, gilt die Unschuldsvermutung. Also wir haben eben den Herrn Eder, der sich selbst angezeigt hat. Wir haben den Herrn Eustachio als Beschuldigten, wir haben den Herrn Sippel. Aber da gibt es ja dann noch einige andere, die man jetzt vielleicht nicht so kennt, nicht unbedingt Personen des öffentlichen Lebens sind. Aber ich habe in der Vorbereitung dieses Gesprächs, wir haben ja gesprochen, zur Überraschung festgestellt, da steht jetzt ein Name auf der Liste, der mir neu war.
Ja, und das ist eben der Herr Landesparteiobmann Mario Kunasek, der als Beitragstäter in dieser Causa geführt wird. Man muss dazu sagen, also was das Ganze herausfinden, wer gegen wen da jetzt wirklich ermittelt wird, so schwierig macht, das war auch früher die Aktenführung der alten Staatsanwältin, also der Staatsanwältin, die das vor dem jetzigen Staatsanwalt sozusagen ermittelt hat. Die hat nämlich keine Tatorvorwürfe denoriert. Ja. Normalerweise ist es so im Ermittlungsverfahren, es werden die Namen angelegt und dann wird halt auch gesagt, gegen den Herrn so und so wird ermittelt wegen, er hat und so viel irgendwas gemacht. Ja. Das hat es alles nicht gegeben. Ja. Also es sind peu à peu immer neue Namen in dieses Verfahren hineingekommen. Und wie der neue Staatsanwalt dann übernommen hat, hat er mal begonnen, die Tatvorwürfe zu denorieren. Beim Magister Eder, beim Magister Eustachio und auch beim Magister Sippel. Herr Kunasek ist da auch nicht vorgekommen. Es gibt auch im Akt dazu keine Denorierung. Es hat nur immer wieder diese Aufhebungen der Immunität gegeben, wo für mich auch die Medienberichte nicht ganz eindeutig sind, warum jetzt gegen ihn ermittelt wird, wegen falscher Beweisaussage oder doch wegen der Beitragstäterschaften der Graz-Causa. Das war für mich einfach aus dem Akt heraus nicht klar, obwohl ich hoffentlich volle Akteneinsicht habe. Es hat sich jetzt aber in einem anderen Verfahren herausgestellt, das gegen den Mario Kunasek gelaufen ist und eingestellt wurde. Das war das Nötigungsverfahren, wo ich ihn angezeigt habe. In dieser Einstellungsbegründung hat der Staatsanwalt jetzt ganz klar dargelegt, dass der Landeshauptmann Mario Kunasek als Beschuldigter, nämlich als Beitragstäter, in der Causa Graz geführt wird. Es ist für mich aber nach wie vor nach Akteneinsicht nicht ganz klar, warum wird er da als Beitragstäter geführt. Ja? Und ich bin jetzt, also ich warte ja gerade auf die nächste oder auf die letzte Einvernahme dieser Causa, die soll jetzt im November stattfinden, da werde ich noch einmal durch den Staatsanwalt einvernommen. Und ich kann mir das nur so erklären, also dass man diese Beitragstäterschaft hinsichtlich des Mario Kunaseks, der Landesparteiobmann war, unter anderem auf seine erste Zeugeneinvernahme, die er in dieser Causa abgelegt hat, bezieht. Weil dort sagt er ganz klar, die FPÖ Graz ist keine eigenständige juristische Person. Was heißt das? Wenn es die FPÖ Graz nicht gibt, ist die FPÖ Graz ein Teil der FPÖ Steiermark und nur die FPÖ Steiermark ist Rechtsperson. Das ist auch ganz schlüssig, weil nur die FPÖ Steiermark ist im Verfahren auch als Opfer angeschlossen. Wenn man jetzt sagt, die FPÖ Graz hat es nie gegeben, dieses Gremium FPÖ Graz ist ein Teil der FPÖ Steiermark, bekommt viele, viele Mittel jährlich und über all die Jahre wird nie geprüft, was mit diesen Mitteln passiert. Und da wird es dann, sage ich, heikel, aus meiner Sicht für die ganze Stadtparteileitung, also auch für mich, ja, ich war auch Mitglied dieser Stadtparteileitung, weil man hatte über Jahre hinweg in dieser Stadtparteileitung, bestehend aus 20 Personen, nie hinterfragt, was passiert eigentlich mit den Mitteln der FPÖ Graz. Die FPÖ Graz kriegt pro Jahr, zumindest war das in den Jahren 2017 bis 2021 so, rund 250.000 bis 300.000 Euro. Es hat nie jemand in dieser Stadtparteileitung hinterfragt, was macht Stadtparteiobmann Mario Eustachio mit diesem Geld. Jetzt sage ich, man muss das schon unterschiedlich gewichten. Da sind in der Stadtparteileitung viele Menschen, die haben irgendein, ich sage, weniger wichtiges politisches Amt, die sind auf einer unteren Ebene politisch aktiv und kommen in die Stadtparteileitung. Dass die das jetzt komplett hinterfragen und durchblicken, was da läuft, das kann man denen nicht anlasten. Ja. Aber in dieser Stadtparteileitung war ja auch Mario Kunasek als damals Landesparteiobmann. Als Landesparteiobmann der FPÖ Steiermark und damit auch verantwortlicher für die FPÖ Graz, die ja als nicht eigenständige Teilorganisation Teil der FPÖ Steiermark war. Wenn jetzt der Landesparteiobmann über all die Jahre da drinnen sitzt, mitsamt seinen Mitarbeitern, die auch Mitglieder der Stadtparteileitung waren, und die über Jahre hinweg nie hinterfragen, was passiert mit dem Geld, das die FPÖ Graz bekommt, dann muss man schon darüber nachdenken anfangen, welche Verantwortung und welche Folgen das für den Herrn Landesparteiobmann und jetzigen Landeshauptmann haben könnte. Weil für mich stellt sich die Frage, und wenn man sich die erste Aussage vom Herrn Kunasek ansieht in diesem Verfahren, dann spricht er von Jahresabschlüssen und Rechenschaftsberichten. Mir sind keine Jahresabschlüsse der FPÖ Graz bekannt. Die wurden der Stadtparteileitung schlichtweg nie vorgelegt.
Ich erinnere mich, Sie haben damals erzählt, dass Sie, als Sie den Job übernommen haben, Ende 2021 eigentlich ein großes Nichts vorgefunden
genau,
haben.
Genau, das war im Club und das war auch bei der FPÖ Graz so. Es gab diese einfach nicht. Und davor war ich ja, also vor 2021, war ich ja Mitglied der Stadtparteileitung. Und da wurde uns als Mitglieder der Stadtparteileitung nie ein Jahresbudget vorgelegt. Das müsste man ja Anfang des Jahres vorlegen. Wurde nie vorgelegt. Es gab nie einen Jahresabschluss. Wurden uns auch nie vorgelegt. Es gab diese Rechnungsprüfungen am Stadtparteitag oder anlässlich eines Stadtparteitages alle 3 Jahre. Und dort haben die Rechnungsprüfer dann gesagt, alles bestimmungsgemäß, alles in Ordnung, ja. Wobei ja jetzt die Rechnungsprüfer sagen, wir haben ja gar nicht die FPÖ Graz die ganzen Mittel geprüft, wir haben ja nur das Blumenkonto, diese 10.000 Euro geprüft. Und da wird es halt sehr, sehr spannend, wenn man sich dann auch anschaut, was die einzelnen Rechnungsprüfer bei den polizeilichen Einvernahmen sagen. Nämlich wenn einer der Rechnungsprüfer sagt, dass er den Landesparteiobmann Kunasek schon 2019 darüber informiert hat, dass der Eustachio Eigenbelege macht, dass da irgendwie das alles komisch wirkt und der darauf sagt, passt schon, beim Eustachio kannst du das blind unterschreiben, die Rechnungsprüfung.
Dann ist das hat ein Zeuge so ausgesagt.
Genau, ein Zeuge, der war auch der persönliche Referent vom Herrn Kunasek, der hat wortwörtlich ausgesagt, ich habe das dem Kunasek erzählt, weil ich ja sein persönlicher Referent war und ein enges Verhältnis zu ihm hatte. Sinngemäß meinte er, dass bei Eustachio sicher alles sicher in Ordnung sei und es sich ja um keine großen Beträge handle. Und dass ich die Rechnungsprüfung blind unterschreiben könne. Er tat dies mit einer so herablassenden Handbewegung ab. Bis zum Stadtparteitag 2019 habe ich den Prüfbericht nicht unterfertigt. Erst vor Ort, als mir, der andere Rechnungsprüfer, mitgeteilt hat, dass sämtliche Belege vorhanden seien und die Eigenbelege von Eustachio über 400 Euro zwar ungewöhnlich, jedoch vertretbar seien und wir nicht übergenau sein müssen, habe ich aufgrund des mir lastenden Druckes den Bericht unterfertigt. Er wird dann auch gefragt, was er mit diesem Druck meint. Und da sagt er eben, da er im Landtagsclub der FPÖ gearbeitet hat, hat er befürchtet, dass wenn er jetzt die Rechnungsprüfung der FPÖ Graz nicht unterschreibt, dass er seinen Job verliert. Und man muss dazu sagen, dieser Rechnungsprüfer, der das aussagt, der war nicht vom Fach. Der andere Rechnungsprüfer, der gesagt hat, bitte unterschreib jetzt, der war Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Wenn der dann zu einem sagt, unterschreibt es. Passt schon.
Wir müssen nicht übergenau sein.
Wir müssen nicht übergenau sein. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dazu verleiten lässt, wenn man in einer Drucksituation ist, dass man das dann halt auch unterschreibt. Gut, das ist die Ebene der Rechnungsprüfer. Aber wenn der Herr Kunasek informiert wurde, 2019, was hat er dann getan? Und für mich stellt sich die nächste Frage, warum wurde immer nur dieses Blumenkonto geprüft? Diese 10.000 Euro, die die Landespartei an die Stadtpartei gezahlt hat. Warum hat man die ganzen anderen Fördermittel, die die FPÖ Graz erhalten hat, rund 300.000 Euro, nie geprüft, nie besprochen, nie in einer Stadtparteileitung erörtert, was mit diesen Mitteln passiert. Und es wird ja noch kurioser. Jetzt bekommt die FPÖ Graz doch bedeutende Geldmittel. Ist jedem egal, gibt keine Budgetbeschlüsse dazu, gar nichts. Aber alle 5 Jahre, wenn Grazer Gemeinderatswahl ist, zahlt die Landes-FPÖ hohe Geldsummen an die FPÖ Graz zur Finanzierung der Wahlkämpfe. Also es ist nicht nur, könnte man jetzt böse sagen, wurscht, was mit dem Geld der FPÖ Graz passiert. Sie bekommt noch mehr, damit sie ihre Wahlkämpfe finanzieren kann. Sie muss das Geld dann zwar wieder zurückzahlen, aber man müsste sich ja von Anfang an die Frage stellen, warum wird eine Entität mit so großen finanziellen Mitteln unterstützt, die eigentlich eigene Mittel hat, um die Wahlkämpfe zu bestreiten. Weil nichts anderes ist der Sinn einer Parteiförderung, um die Partei politisch arbeiten zu lassen und zu Wahlen antreten zu lassen. Ja, das ist für mich, also umso mehr ich darüber nachdenke, und da nehme ich mich auch, ich sage jetzt, an der eigenen Nase. Ja, ich war seit 2016 in der Stadtparteileitung und man hätte sich schon früher mal die Frage stellen müssen, warum gibt es keine Budgetbeschlüsse, warum gibt es keinen Budgetjahresplan, ja, warum kriegen die Bezirksparteien so wenig? Aber natürlich, als kleines Mitglied der Stadtparteileitung, das ich damals war, war auch noch sehr jung, stellt man das nicht in Frage, wenn in der Stadtparteileitung ja auch der Landesparteiobmann sitzt, wenn in der Stadtparteileitung ja auch andere hochrangige Mitarbeiter sitzen, die ja alle das auch mitbekommen, was passiert, und auch nicht schreien. Das ist das Thema. Nur, irgendwann ist das Ganze ja aufgeflogen. Es hatte jemand von außen das Ganze durchschaut. Und wenn das jemand von außen durchschauen kann und auffliegen lassen kann, mit sehr einfachen Mitteln, muss man sich die Frage stellen, warum haben das über Jahre hinweg die ganzen Stadtparteileitungsmitglieder nicht überrissen? Und da sind viele nicht vom Fach, da sind viele keine Juristen, da sind viele keine Wirtschaftsprüfer. Aber es gibt halt schon solche hochkarätige Personen in dieser Stadtparteileitung, die zumindest am Papier Ausbildungen absolviert haben, die dazu befähigen müssten, so etwas zu durchschauen. Ja, also zähle ich mich selbst dazu als Jurist.
Der Name Kundersek ist jetzt ein paar Mal gefallen. Er sitzt hier nicht mit am Tisch. Selbstverständlich gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Soweit ich es überblicke, hat er sich bisher öffentlich im Zusammenhang mit der Finanzaffäre so verantwortet, dass er damit schlicht und einfach nichts zu tun hat. Sie haben vorhin gesagt, er wurde als Zeuge befragt 2022. Nun gibt es prinzipiell zwei Wege, wie man zu einem Beschuldigten in einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren werden kann. Erstens, man wird von jemandem angezeigt. Sie kennen den Akt, hat irgendjemand den Landeshauptmann angezeigt?
Das kann ich gleich beantworten, ich möchte nur kurz vorher einhaken. Witzig, dass Sie das sagen, also dass der Herr Kunersek nicht da sitzt. Da gab es ja auch einen Kommentar auf YouTube bei Ihrem, beim letzten Podcast, warum das nie mit der FPÖ besprochen wird. Ja. Und das ist schon, glaube ich, seit Anbeginn dieser Affäre mein Wunsch, seit ich aus der FPÖ rausgeflogen bin, dass man das einmal wirklich auch mit einem von der FPÖ bespricht, diesen Skandal. Es wird sich nur niemand finden, der sich da hinstellt.
Also ich werde es jetzt natürlich im Nachgang zu dieser zweiten Episode versuchen. Vielleicht gerne, nimmt sich der Landeshauptmann Zeit.
Also ich würde das gern mit dem Herrn Kunersek in einer Diskussion besprechen oder mit anderen Verantwortlichen oder auch mit dem Anwalt von Herrn Kunersek oder mit dem Anwalt der FPÖ. Man geht diesen Dingen, so kommt es mir vorher, aus dem Weg. Und da muss man auch ein bisschen die Medien in die Verantwortung nehmen. Man hat sich in den letzten Jahren auf andere Aspekte dieses Skandals gestürzt. Also man hat immer wieder diesen Hausbau thematisiert, wo ich heute schon fast geneigt dazu bin zu sagen, das war eine Nebelgranate.
Ja. Da gab es ein Ermittlungsverfahren, das eingestellt wurde.
Da gab es ein Ermittlungsverfahren, das war eingestellt. Ich habe die Anzeige gelesen, weil es im Akt war. Das war für mich jetzt nicht die heißeste Spur, aber die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat es verfolgt, eingestellt, erledigt. Dann gab es noch andere Verfahren, ja. Da hat man auch die Einstellung abgefeiert. Also ich habe ja auch den Herrn Kunersek wegen Nötigung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat gesagt, Aussage gegen Aussage. Man kann nicht sagen, was wurde tatsächlich gesagt, was wurde nicht gesagt. Hat uns beide sozusagen von der Glaubwürdigkeit her gleich bewertet und hat das Verfahren eingestellt. Gut, hat man zu akzeptieren. Aber diese Verwicklung oder diese, dass er zumindest in der FPÖ-Karts-Affäre, in der Hauptaffäre, auch als beschuldigt und als Beitragstäter geführt wird, das hat man immer gut geschafft, unter den Tisch zu kehren. Und da wäre für mich einfach einmal die Frage auch an die Journalisten in diesem Land, dass man den Kunersek wirklich fragt, Sie waren Mitglied der Stadtparteileitung, haben Sie über all die Jahre wirklich nie nachgefragt, was die FPÖ Graz mit dem Geld macht? Haben Sie Ihren Finanzreferenten, aber auch Finanzreferent der Landespartei, wirklich nie gefragt, was macht sie in Graz mit dem Geld? Und verwerfend kommt da hinzu, man sieht ja bei einer Partei eigentlich, was macht sie mit dem Geld? Macht sie Kampagnen, macht sie Veranstaltungen, fördert sie die Funktionäre in Ausbildung oder in ihrem politischen Tun? Und da muss die Landespartei ja mitbekommen haben, dass in Graz sehr wenig passiert. Kann jetzt ein bisschen verraten, was ich dem Staatsanwalt auch sagen werde. Es war ja sogar das Gegenteil der Fall. Man hat sich ja oft beschwert auf Landesebene, dass die FPÖ Graz so wenig tut und hat in mir einen aktiven Funktionär in Gösting gefunden, dem man die Dinge bezahlt hat. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich eine Spende wollte für eine Dachsanierung einer Pfarre in meinem Bezirk, ja, dann hat am meisten die Landespartei dazu gespendet, muss man jetzt lobend erwähnen. Vom Herrn Eustachio ist da kein Cent dazu gekommen. Und da wird es für mich halt ganz komisch rückblickend. Die Landespartei zahlt gerne, die Landespartei unterstützt gerne die Funktionäre in Graz, fragt aber nie nach, warum das die FPÖ Graz nicht kann. Und das wird dann halt sehr, sehr spannend. Das nur dazu. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
Ja, ich hatte Sie gefragt, es gibt ja prinzipiell zwei Wege, wie man zu einem Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren werden kann. Der eine ist, die Behörde quasi macht dich von sich aus zu einem solchen, oder der andere ist, man wird angezeigt. Und deswegen war die Frage, gibt es im Zusammenhang mit der Grazer Finanzaffäre eine Anzeige gegen den nunmehrigen Landeshauptmann Kunasek, oder hat in dem Fall nach Ihrer Aktenkenntnis die Behörde von sich aus dem früheren Zeugen Mario Kunasek nunmehr einen Beschuldigten gemacht?
Ich muss jetzt gleich voranstellen, das ist vielleicht eine böse Unterstellung. Ich glaube, dass ich nicht alles im Ermittlungsakt sehe oder gesehen habe. Ja? Das mag jetzt vielleicht am eigenen Unvermögen liegen oder auch, dass gewisse Dinge einfach nicht im Akt landen. Diese Frage zu beantworten ist auch insofern schwierig, weil wir ja zwischenzeitlich aus dem Verfahren draußen waren. Wir sind zwischenzeitlich aus dem Verfahren rausgeflogen. Das war genau im Jahr 2023, wo eben dieser Wechsel stattgefunden hat von der Zeugenbank auf die Beschuldigtenbank. Und ich weiß nur, es hat am Anfang einen Bericht des Landeskriminalamtes gegeben. Die haben dem Kunasek falsche Beweisaussage vorgeworfen, basierend auf seiner ersten Zeugeneinvernahme. Was dann daraus geworden ist, weiß ich nicht, weil, warum auch immer, die damalige Staatsanwältin ihn dann zum Beitragstäter in dieser Causa gemacht hat. Und dann sind wir aus dem Verfahren rausgeflogen. Also genau wie der Kunasek Beschuldigter wurde mir mal die Akteneinsicht für ein paar Monate entzogen. In diesem Zeitraum fällt ja auch ein sehr brisanter Bericht des Landeskriminalamts Kärnten, wo die vorschlagen, eine Hausdurchsuchung bei der FPÖ Steiermark zu machen. Man muss hervorheben, FPÖ Steiermark war damals ein Opfer. Das bedeutet dann schon was, wenn die Landespolizei, das Landeskriminalamt Kärnten sagt, bitte machen wir dort eine Hausdurchsuchung. Das wollte die Staatsanwaltschaft nicht. Weil die Staatsanwaltschaft, das sagt sie bis heute, die FPÖ Steiermark kooperiert so gut. Jemand, der gut kooperiert, bei dem macht man keine Hausdurchsuchung. Verstehe ich auch. Beim Zeugen, auch beim Beschuldigten, der gut kooperiert, der viele Sachen vorlegt, da passt das. Nur wie passt das zusammen, diese Aussage, der kooperiert so gut, die FPÖ Steiermark kooperiert so gut, wenn die FPÖ Steiermark hier handlungsfähig ist durch ihren Obmann Mario Kunasek, der im gleichen Verfahren Beschuldigter ist oder geworden ist. Und da wird dann die Argumentation von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auch, ich sage, ein bisschen schwierig, wenn man sagt, jemand, der Beschuldigter ist und den wir irgendwie im Verdacht haben, dass er irgendetwas getan hat in dieser Causa, der kooperiert trotzdem so gut mit uns, dass wir nicht den Anregungen der Kriminalpolizei nachkommen. Da wird es dann für mich schon sehr, sehr schwierig. Also um das zusammenzufassen, ich kann es nicht sagen. Es gab damals eben von Seiten der Kriminalpolizei sicher Bedenken hinsichtlich der ersten Aussage von Herrn Kunasek, auch wenn man sich die im Detail anschaut, tauchen da schon Fragen auf. Dann hat es die Staatsanwältin gegeben, die damals ihn dann gleich zum Beitragstäter gemacht hat. Und dann gab es eben, ja, wie so oft in dieser Affäre, einmal lange Zeit wenig bis gar nichts. Ja, bis dann eben durch den neuen Staatsanwalt die ganzen Einvernahmen begonnen haben, wo man wirklich mit den Stadtparteileitungsmitgliedern gesprochen hat, die eigentlich alle unisono sagen, hat nie Beschlüsse gegeben, wir sind nie gefragt worden. Böse Zungen werden jetzt sagen, nein, nicht sagen die das, die wollen sich aus der Schusslinie nehmen. Aber es war tatsächlich so. Und jetzt wird natürlich den Abschluss dieses Verfahrens die spannende Frage beantwortet werden müssen, welche Verantwortung trägt ein Landesparteiobmann für seine Landespartei und für die Entitäten darunter? Ja, und da ist mir aus dem Studium noch dieser Begriff aus dem Strafrecht bekannt, die Garantenstellung, ein Garant, jemand, der für etwas, für ein Vermögen oder auch für eine Person, aber in dem Fall für ein Vermögen, ja eine Schutzwirkung entfalten müsste. Ja. Es kann einem Landesparteiobmann jetzt nicht egal sein, was mit den Mitteln der Partei passiert. Ja, das ist auch dem GmbH-Geschäftsführer kann das nicht egal sein. Ja, wenn der Geschäftsführer einer GmbH bemerkt, dass der Mitarbeiter stiehlt oder Untreue begeht, dann muss der GmbH-Geschäftsführer die Anzeige erstatten an die Staatsanwaltschaft. Ist das umzulenken auf die Partei? Das ist die große Frage.
Also wie gesagt, es ist eine Verdachtslage, dass der Landeshauptmann jetzt als vermuteter Beitragstäter zur Untreue geführt wird. Heißt nicht, dass er als solcher dann auch angeklagt wird. Wie gesagt, Unschuldsvermutung, ich betone es nochmal, wir sind im Konjunktiv. Das Interessante in der Causa ist, Herr Pascutini, dass Sie umgekehrt jetzt mittlerweile wirklich lang und viel Erfahrung haben, wie das ist, wenn man selber Beschuldigter und Verdächtiger ist. Es gab, seitdem Sie diese Geschichte ins Rollen gebracht haben, mehrere Anzeigen gegen Sie wegen allem Möglichen. Wissen Sie, wie viele es waren?
Ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen, wie viele es waren, aber es waren einige. Also es waren viele Anzeigen, nicht alle wurden zu Ermittlungsverfahren, aber es gab dann auch einige Ermittlungsverfahren, die gegen meine Person geführt wurden.
Was war denn das so?
Ja, das waren viele Delikte. Also ich glaube, es gibt in Österreich niemanden, gegen den so oft ermittelt wurde wegen dem Paragraph 120 StGB, wegen dem Verdacht des Missbrauchs von Tonband- und Aufnahmegeräten. Diese Verfahren haben mich allesamt sehr verwundert, weil eigentlich die Rechtslage in Österreich sehr, sehr klar ist. Ich darf alles aufnehmen, jederzeit, jede Person. Ich darf es eben nur nicht veröffentlichen. So, also aufnehmen, ja, veröffentlichen, nein. Mit Ausnahmen, wenn die Staatsanwaltschaft was sicherstellt und dergleichen. Es wurde immer wieder angezeigt und es wurde immer wieder gegen mich ein Strafverfahren eingeleitet mit den damit verbundenen Folgen. Ja, Reputationsschaden, Meldung an die Rechtsanwaltskammer und natürlich auch Kosten. Ich muss gleich vorweg sagen, also ich habe wegen diesen Verfahren und auch in den anderen Verfahren nie schlecht geschlafen, weil für mich einfach nicht vorstellbar war, dass etwas zur Anklage kommt, ja, und dann zu einer Verurteilung. Aber es ist dann doch ein Druck, den man versucht auszuüben. So, jetzt hat es diese 120 StGB-Verfahren gegeben. Eines davon war ganz besonders kurios. Da hat man mir vorgeworfen, von Seiten der Staatsanwaltschaft, dass ich die Staatsanwaltschaft zum Tonbandmissbrauch angestiftet hätte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie klug das ist, die Staatsanwaltschaft zu einer Straftat anzustiften, aber lassen wir das einmal beiseite. Da hat nämlich der Anwalt von Herrn Kunasek angezeigt, in einem Schriftsatz hätte ich oder hätte mein damaliger Rechtsanwalt flapsig formuliert, wir können ein Tonband jederzeit den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen. Also im Sinne von, wir haben ein Beweismittel, das solltet ihr vielleicht bekommen und bitte, bitte stellt das sicher.
Also vielleicht zur Präzisierung, ja. Ich habe mich mit dem Thema ja zwangsläufig selbst auch beschäftigen müssen. Also das Aufzeichnen ist legal. Es ist auch legal, wenn es von überwiegendem öffentlichen Interesse ist, ein Transkript weiterzugeben.
Richtig.
Und dieses Transkript kann man anderen Leuten geben. Man kann es auch einem Staatsanwalt auf den Tisch legen. Aber die Tonbandaufnahme darf man dem Staatsanwalt eben auch nicht weitergeben. Es sei denn, er lässt sie sicherstellen.
Genau. Und nichts anderes war das in diesem Schriftsatz, wo wir gesagt haben, wir können das jederzeit auch zur Verfügung stellen, weil davor gab es das Transkript. Was wurde gesagt? Und das könnten wir dann belegen, dass das wirklich so gesagt wurde. Dafür gibt es das Tonband. Gut. Man hat dann die kuriose Konstruktion gewählt, zu sagen, ja, das ist eine Anstiftung durch uns hinsichtlich der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, einen Tonbandmissbrauch zu begehen. Das Verfahren wurde 2 Jahre lang geführt, wurde dann eingestellt. Ein anderes Tonbandmissbrauchsverfahren wurde gegen mich geführt, weil der Kollege Winter, Gemeinderatskollege von mir, der Kriminalpolizei ein Tonband übergeben hat, nachdem die Staatsanwaltschaft gesagt hat, stellst du es sicher. Wurde auch geführt gegen meine Person. Ja. Dieses Verfahren hat manchen so gut gefallen, es wurde 2-mal gegen mich geführt. Eingestellt, dann wurde es wieder aufgenommen, wieder gegen mich geführt.
Vielleicht nur, da muss man die Klammer machen, weil jetzt viel von diesem Tonbandmitschnitt die Rede war. Ja. Das ist dieser berühmte Mitschnitt am Würstelstand.
Nein. Das ist ein ganz anderer. Okay. Das ist ein anderer Tonbandmitschnitt. Da geht es darum, dass der Gemeinderat Roland Lohr, der dann später wegen Kinderpornografie verurteilt wurde, in einer Clubsitzung angedeutet hat, dass die da drüben, also eben im Land, im Landhaus, von dieser Affäre eher ein bisschen Bescheid wussten. Ja, so. Das hat der Kollege Wien, der rechtskonform der Kriminalpolizei übergeben, wurde dann auch von der Staatsanwaltschaft ausgewertet oder in ihre Ermittlungen einbezogen. Man hat dann trotzdem gegen mich ermittelt aufgrund einer anonymen Anzeige.
Haben Sie das damals aufgenommen?
Nein, ich habe es gar nicht aufgenommen.
Mit dem
Tonband habe ich wirklich nichts zu tun gehabt, wurde trotzdem 2-mal ermittelt und dann wurde es besonders kurios. Beim 2. Mal habe ich mir gedacht, gut, okay, du musst dir nicht alles gefallen lassen, verwende doch das Instrumentarium der Strafprozessordnung. Da gibt es § 106 StPO, den Einspruch wegen Rechtsverletzung. Sag der Staatsanwaltschaft, die muss das ja dann ins Gericht weiterleiten, ganz klar, es gibt keinen Anfangsverdacht, sie haben dieses Verfahren einzustellen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe über meinen Rechtsanwalt einen Einspruch wegen Rechtsverletzung einbringen lassen, beziehungsweise habe ich ihn selbst geschrieben. Und dann ist es kurios geworden. Dieser Einspruch wegen Rechtsverletzung wurde über Wochen hinweg von der Staatsanwaltschaft nicht an das Gericht weitergeleitet. Es ist nämlich so, die Staatsanwaltschaft hat, muss man es einbringen und dann legt die das dem Straflandesgericht zur Bewertung vor. Ich habe mir dann nach 8-9 Wochen gedacht, das dauert sehr lange, gerade bei diesen Einsprüchen wegen Rechtsverletzung geht es mal ein bisschen schneller. Ich bringe noch einen Einspruch wegen Rechtsverletzung ein, weil ich in meinen Rechten dadurch verletzt wurde, dass mein Einspruch wegen Rechtsverletzung nicht dem Gericht vorgebracht wurde. Ist ja immerhin auch ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht, das Entscheidungen der Ermittlungsbehörden durch das Gericht überprüft werden. Auch dieser Einspruch in Rechtsverletzung wurde nicht weitergeleitet. Ich habe dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht an die Oberstaatsanwaltschaft Graz. Plötzlich wandert das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Graz zur Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Von dort wandert es am selben Tag, wie die den Akt bekommen, zum Landesgericht Klagenfurt. Und das Landesgericht Klagenfurt sagt, ja, Einsprüche wegen Rechtsverletzung vollkommen zutreffend. Verfahren wurde eingestellt. Warum aber diese Rechtsmittel, diese Einsprüche wegen Rechtsverletzung, nicht ans Gericht weitergeleitet werden von der Staatsanwaltschaft Graz? Das war für mich ein bisschen rätselhaft. Es gab dann eine Beantwortung durch die Oberstaatsanwaltschaft Graz meiner Dienstaufsichtsbeschwerde. Und da hieß es, das hat mit dem Urlaub eines Bezirksanwaltes zu tun gehabt.
Wie lange war der auf Urlaub?
Scheinbar sehr lange, ja. Man kann jetzt sagen oder könnte jetzt kritisch in den Raum stellen, gibt es da keine Abwesenheitsregelungen. Weil jetzt ist vielleicht dieser Einspruch in Rechtsverletzung wegen einem Tonbandmissbrauchsverfahren nicht so brisant. Ich möchte jetzt aber nicht wissen, was in Haftsachen oder dergleichen passiert, wenn da längere Urlaubsabwesenheiten passieren, könnte man jetzt spöttisch sagen. Gut, das kann man abhacken. Das waren die Verfahren wegen 120 StGB. Ich glaube, so oft wegen diesem Paragraphen ist in diesem Land noch niemand verfolgt worden. Man hat mich auch wegen dem Würstelstand angezeigt. Bei der Staatsanwaltschaft wurde nicht eingeleitet, das Verfahren, weil eben jemand, der am Grazer Hauptplatz um mich umschreit, ich weiß nicht, ich hab nichts veruntreut, das war mir natürlich nicht allein, ja. Aber das war ich natürlich nicht allein. Wer das am Hauptplatz herumschreit, im Sinne, sagt die Staatsanwaltschaft, das ist kein vertrauliches Gespräch und das sehe ich auch so. Gab aber trotzdem aufgrund dieser Strafanzeige, die nicht gegen mich eingeleitet wurde, dann eine Disziplinaranzeige bei der Rechtsanwaltskammer Steiermark. Das Verfahren läuft noch immer. Und dort war der Anwalt vom Herrn Eustachio federführend, der mir dann auch kriminelle Energie vorgeworfen hat. Das habe ich dann besonders, das war schon sehr witzig, also vom Anwalt des Herrn Eustachio zu lesen, dass ich kriminelle Energie hätte, weil ich ein Gespräch am Würstelstand mitschneide, wo der andere sehr, sehr relevante Informationen über ein laufendes Strafverfahren preisgibt. Aber gut, das waren die Verfahren wegen dem Paragraphen 120 StGB, sehr, sehr viele. Dann gab es also angezeigt durch den Mario Kunasek und den Stefan Herrmann ein Verfahren wegen Falschaussage vor dem U-Ausschuss, eins wegen genereller Falschaussage in den Verfahren und eben eines wegen Verleumdung. Auch diese Verfahren wurden alle eingestellt. Es gab dann noch ein kurioses Verfahren, auch mit dem Würstelstand zusammenhängend. Da gab es eine Anzeige, wieder vom Herrn Kunasek, dass ich zum Nachteil vom Herrn Magister Eder das Tonband an die ÖVP verkaufen wollte. Jetzt muss man sich die Frage stellen, warum zeigt der Herr Kunasek etwas an, was vielleicht zum Nachteil vom Herrn Eder war. Ja? Der Herr Eder könnte sich ja selbst wehren. Und wie kommt er überhaupt auf die Idee, dass dieses Tonband an die ÖVP hätte verkauft werden sollen? Ja?
Wer hätte davon gewusst? Oder erzählen Sie sowas parteiintern, dass Sie vorhaben, sowas zu verkaufen?
Nein, es ist auf dem Tonband vom Würstelstand, das wir auch den Ermittlungsbehörden vorgelegt haben, dieses Tonband, dieses Protokoll, ist eine Passage, wo es um mein Buch geht, das ich vorhabe zu schreiben. Und da fällt die Aussage, da wird man so viel davon der ÖVP verkaufen. So, geht um das Buch, geht um ein Buch. So, man reimt sich das zusammen, sagt, nein, da geht es um das Tonband. Und für mich war dann insofern kurios, wie schnell das hätte ablaufen sollen. Ja? Wir nehmen das Tonband auf und ich am nächsten Tag um 9 Uhr habe ich die Kriminalpolizei informiert. Also wie ich diesen Verkauf von 2 Uhr in der Nacht bis 9 Uhr in der Früh, wo ich die Kriminalpolizei informiere, wie dieser Verkauf in diesen 7 Nachtstunden abgewickelt hätte werden sollen an die ÖVP, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da einen mir nicht bekannten Nachtdienst, der da heikle Sachen ankauft. Aber das war reichlich kurios. Und noch dazu kommt, ja, dieses Tonband, ja, ist ja sofort, oder zumindest die Transkripte, diese Transkripte, ja, sind ja sofort von uns angefertigt worden und unserem Anwalt übermittelt worden. Jetzt sagt die FPÖ die ganze Zeit, wir haben nur ÖVP-Anwälte. Warum sollte die ÖVP etwas kaufen, was sie über ihre ÖVP-Anwälte, wie auch immer man zum ÖVP-Anwalt wird, sowieso beziehen könnte? Also für mich alles nicht nachvollziehbar. Auch dieses Ermittlungsverfahren wurde geführt, auch dieses Ermittlungsverfahren wurde eingestellt.
Aber weil nach dem Ermittlungsverfahren vor dem Ermittlungsverfahren ist, gibt es ja jetzt wieder eines. Als Anzeiger tritt ja unter anderem Mario Kunasek abermals in Erscheinung, der scheint Sie nicht sehr zu mögen. Jetzt lautet der Vorwurf, ich hatte es eingangs erwähnt, Sie hätten staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten, nämlich der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, ich zitiere das jetzt aus einem Justizschreiben, das Sie bekommen haben, dass Sie, also Verfahrensakten der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor dem 19. Februar 2024 gegen ein Entgelt in unbekannter Höhe an nicht näher bekannte Verantwortliche der Österreichischen Volkspartei verkauft hätten. So, halten wir fest. Also der Vorwurf lautet, sie haben was verkauft. Man weiß aber nicht, wann sie es getan haben. Man weiß nicht, wem sie es verkauft haben. Man weiß auch nicht, um wie viel Geld sie es verkauft haben. Aber es wird trotzdem ermittelt. Warum?
Ja, das frage ich mich auch. Man muss auch dazu sagen, das wollte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nicht ermitteln. Gibt es aber eine Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Graz, dass man das ermitteln soll. Jetzt wird es ermittelt. Und ich gebe da ganz ein anderes Beispiel. Also es ist da so viel unbekannt. Also die Vertreter sind nicht bekannt, an die das verkauft wurde. Es sind die Daten ja an und für sich auch nicht bekannt. Ja, dazu findet sich in der Anzeige gar nichts, welche Daten wurden überhaupt angeblich verkauft. Es findet sich zum Tatzeitpunkt nichts, aber jedenfalls vor dem 19. Februar. Und das Entgelt ist auch in unbekannter Höhe geflossen. Also woher weiß man dann überhaupt, dass ein Entgelt geflossen ist?
Ich meine, ich frage Sie jetzt ganz direkt, nicht? Haben Sie der ÖVP, der Personen, die der ÖVP nahestehen, zu irgendeinem Zeitpunkt etwas verkauft?
Nein, also ich habe noch nie etwas an die ÖVP verkauft. Wird es auch so der Staatsanwaltschaft kommunizieren. Ich habe generell an keine einzige politische Partei irgendetwas verkauft. Habe auch kein Problem damit, wenn sich die Staatsanwaltschaft, ich sage, meine Konten anschaut. Das wird wahrscheinlich nicht gemacht werden. Sie können es bei mir freiwillig machen. Sie können meine Konten durchschauen. Meine Vermögenszuwächse der letzten Jahre sind ganz nachvollziehbar. Also ich habe jetzt auch keine große Sorge vor diesem Verfahren. Nur rechtsstaatlich ist es bedenklich, wenn aufgrund einer Anzeige, wo man sagt, der A hat irgendetwas gemacht, wir wissen nicht genau was, aber ermittelt es. Das ist rechtsstaatlich bedenklich, weil jetzt gebe ich ein anderes Beispiel. Würde jetzt ein böser Linker eine Anzeige schreiben, ja? Mario Kunasek, die Person, die wissen wir ja, hat zu einem unbekannten Zeitpunkt, an einem unbekannten Ort, eine unbekannte Menge an Rauschgiften, das ist auch unbekannt, gekauft gegen ein unbekanntes Entgelt. Ich würde nicht wollen, dass so ein Verfahren gegen den Kunasek läuft, weil da ist außer, dass man sagt, er hat Drogen gekauft, aber mehr wissen wir nicht, nichts bekannt. Das wäre einfach klassisch ein Verfahren, das man nicht führen sollte, weil es rechtsstaatlich bedenklich wäre. Umgekehrt aber passiert genau das, dass wegen einem unbekannten Entgelt beim Verkauf an unbekannte Vertreter der Volkspartei, warum nicht der SPÖ, warum nicht der NEOS, aber es ist immer die Volkspartei, dieses Verfahren wird jetzt geführt. Es kann und wird dabei nichts rauskommen. Ja. Es war auch bei den anderen Verfahren schon teilweise, ich sage ein bisschen die Situation bizarr. Ich erinnere mich an die Einvernahme bei dem angeblichen Tonbandverkauf, wo die Kriminalpolizei mich dann fragt, haben Sie das verkauft? Dann sage ich nein. Dann sagen sie, haben Sie weitere Angaben? Dann sage ich nein. Und dann ist das erledigt. Also das ist ein bisschen kurios. Ich verstehe nicht ganz, warum die Oberstaatsanwaltschaft das ermittelt haben möchte. Aber soll so sein.
Es gibt ja in der Sachverhaltsdarstellung, die offensichtlich von Mario Kunasek kommt, oder in dem Fall von seinen Rechtsvertretern, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Vorwurf, sie hätten da verkauft, und einer Pressekonferenz, die nämlich am 19. Februar 2024 stattgefunden hat. Deswegen ist dieses Datum offenbar relevant in dieser Sachverhaltsdarstellung. Und an diesem 19. Februar 2024 hat sich der Nationalratsabgeordnete der ÖVP, Andreas Hanger, hingestellt mit Matthias Czarnuska. Das ist der Anwalt, für den Sie arbeiten.
Nein, das ist nicht der Anwalt, für den ich arbeite.
Nicht? Okay, habe ich einen Fehler gemacht.
Das ist der Anwalt, der für uns arbeitet.
Achso, Entschuldigung, das ist Ihr Anwalt.
Genau.
Okay, alles klar, Entschuldigung. Also Ihr Anwalt, ich nehme es zurück, also der Anwalt des Clubs, des abgespaltenen Clubs der KfG, für die Sie arbeiten, hat also gemeinsam mit dem ÖVP-Abgeordneten Hanger Pressekonferenz gemacht und eben aus dem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakt in Klagenfurt zitiert. Und der Vorwurf wäre jetzt, Sie hätten quasi dem Hanger, damit er das bekommt, vorab was verkauft.
Genau, das ist der Vorwurf, das ist die, ich sage mal, was man sich zusammengereimt hat. Es gibt halt noch andere Personen, die Aktenzugriff haben. Man muss auch dazu sagen, in diesem Zeitraum, wo es diesen Verkauf angeblich gegeben hat, hatten wir auch gar keine Akteneinsicht. Das war das Jahr 2023. Da haben wir erst sehr, sehr spät Akteneinsicht bekommen und noch dazu nicht die vollständige Akteneinsicht bekommen. Also wie man sich das dann zusammenreimt, ist mir ein bisschen rätselhaft. Wie man auch auf diese Idee kommt, dass etwas verkauft wurde. Ja? Das erschließt sich mir auch nicht ganz. Für mich ist das eine böse Anpatzerei und eine böse Unterstellung, wo man auch ein bisschen versucht, an meinem Ruf, meinen Ruf zu ramponieren. Ja? Man möchte halt aus FPÖ-Sicht jemanden haben, der sich kaufen lässt, von wem auch immer. Jetzt müsste man aber schon von der FPÖ, auch von der FPÖ-Seite schon gemerkt haben, dass ich in den letzten Jahren ja immer Ermittlungsbannen und dergleichen transparent gegenüber den Medien und dergleichen kommuniziert habe. Ja? Auch gegenüber, ich sage jetzt politischen Vertretern, die lesen ja auch die Zeitung, also da sind ja die Medien mein Sprechorgan, damit es zu den Abgeordneten kommt. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, man muss sich ja überhaupt diesen Paragraph 63 DSG im Detail anschauen, also Datenweitergabe in Gewinn- oder Schädigungsabsicht. Jetzt hat es keinen Verkauf gegeben und die Schädigungsabsicht hat es ja auch nicht gegeben, in keinster Weise, wenn jemand Daten aus Ermittlungsakten weitergibt, damit das Parlament als Kontrollorgan nun mal in einem U-Ausschuss dann kontrolliert, ob die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnungsgemäß handelt oder nicht. Also wo kann da die Schädigungsabsicht dahinter stecken? Ja,
ja, also ich kann da auch noch was beitragen dazu, meine zwei Cents. Also erstens ist in Österreich, das ist ausjudiziert, ist es so, dass Verfahrensbeteiligte, insbesondere Rechtsanwälte, Zugang zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten bekommen im Wege der sogenannten Akteneinsicht. So, das ist einmal der erste Teil eines legalen Prozesses. Der zweite Teil dieses legalen Prozesses ist, dass sie diese Verfahrensakten auch weitergeben dürfen, unter Auflagen. Das gilt natürlich für Persönlichkeitsrechte, die Unschuldsvermutung und dergleichen. So. Und der dritte Teil der Geschichte ist, dass Leute wie ich, aber auch Leute natürlich wie der Herr Hanger, solche Ermittlungsakten nicht nur bekommen dürfen, sondern damit auch arbeiten dürfen, also sie veröffentlichen können, natürlich unter Wahrung, insbesondere von Persönlichkeitsrechten und allen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die daran anschließen. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass jemals jemand einen Ermittlungsakt verkaufen hätte müssen. Aber gut, soll sein. Eine Verdachtslage, man wird sehen, was dabei herauskommt. Sind Sie schon einvernommen worden?
Nein, also ich habe jetzt eine Stellungnahme vorbereitet und mit dieser Stellungnahme kombiniert ist auch der Antrag auf Einstellung. Es gibt jetzt seit der Strafprozessordnungsnovelle die Möglichkeit, gleich zu Beginn eines Strafverfahrens auch die gerichtliche Überprüfung desselbigen zu verlangen, und das werde ich auch verlangen, weil für mich einfach kein Anfangsverdacht vorliegt. Konasek hat die Theorie, dass der Hanger irgendwas gekauft hat, was er dann präsentiert. Ja, aber das ist dann schon etwas dünn, diese Suppe, dass man das dann tatsächlich ermittelt. Wobei ich wirklich betonen muss, die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, der Staatsanwalt, der auch das Hauptverfahren jetzt ermittelt, der wollte das gar nicht ermitteln. Der hat es auch auf mehreren Seiten schön dargelegt, warum er das sozusagen in der Art und Weise nicht ermitteln will. Die Oberstaatsanwaltschaft Graz hat dann trotzdem gesagt, ermitteln. Dann wird es halt ermittelt. Aber ich gehe davon aus, dass auch dieses Verfahren sehr bald eingestellt werden wird. Und dann war es das mit den Verfahren gegen meine Person. Man muss sich natürlich schon etwas überlegen, wie man halt in solchen Situationen, ich sage Whistleblower oder Aufklärer oder Personen, die sich um eine Aufklärung bemühen, wie man die vielleicht zukünftig etwas besser schützen kann. Weil jetzt bin ich in einer sehr privilegierten Situation, dass ich mir jetzt als Politiker und eben als Rechtsanwärter doch einen leichteren Zugang dazu habe, mich in solchen Verfahren zur Wehr zu setzen. Ja. Ich schreibe die Dinge selbst, ich kann die Dinge selbst sozusagen bereinigen, habe jetzt nicht diese horrenden Kosten, die vielleicht wer anderer hat. Weil wenn man sich das alles durchrechnet, was diese Verfahren, was die Verteidigung in diesem Verfahren gekostet hätte, ja, hätte man jetzt wirklich sozusagen einen Anwalt beauftragen müssen, das wäre sehr, sehr teuer geworden. Also das ist nach wie vor ein Druckmittel, um Personen, die sich halt sozusagen mit einer Aufklärung einer Straftat auseinandersetzen, dass man die natürlich unter Druck setzt.
Was haben wir da Versuche, einen Unbequemen einzuschüchtern?
Ja, also das sehe ich durchaus schon, und vor allem, man muss auch immer damit sehen, was passiert. Also es wird ja das Verfahren sozusagen eingeleitet, dann kommt die mediale Berichterstattung dazu, die dann natürlich oft schon sehr, sehr reißerisch ist. Also gab Berichterstattungen in Graz über eine Seite wegen eines Verfahrens, das eigentlich eingeleitet wurde wegen dem Tonbandmissbrauch. Ja. Da ist jetzt für mich die Frage, bei einem Vergehen, ist kein Verbrechen, ein Vergehen, nur der Verdacht, ob man das dann wirklich so groß berichten muss, noch dazu auf einer Titelseite, ist für mich dann schon ein bisschen fraglich. Ja,
Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber was Kommunikationsfragen betrifft, da haben Sie deutlich aufgeholt. Also da sind Sie auch kein Kind von Traurigkeit.
Ja, natürlich. Also ich sage, es ist immer für mich die Frage, was möchte ich damit erreichen? Ja? Möchte ich erreichen, dass man den Aufdecker in einem schlechten Licht darstellen lässt? Okay, dann ist das natürlich damit gelungen. Ja? Nur man muss das unterschiedlich gewichten. Ein Vergehen ist kein Verbrechen. Ja? Und ob jetzt jemand ein Tonband angefertigt hat, um das der Staatsanwaltschaft vorzulegen, das ist für mich auch, ich sage von einem moralischen Standpunkt her, kann das nie gleichbedeutend sein wie etwas anderes. Und ich habe mir da einen Spaß draus gemacht. Ich habe oft Presseberichterstattungen analysiert, habe mir angeschaut, gut, wie groß wird berichtet über den Gemeinderat Roland Lohr, der wegen Pornografie eben, oder also wegen dem Besitz von kinderpornografischem Material verurteilt wird. Wie groß wird berichtet? Wie groß wird über die Anklage berichtet? Wie groß wird über die Verurteilung berichtet? Wie groß wird über die Einleitung des Verfahrens berichtet? Und wie groß wird dann berichtet über den Verdacht des Tonbandmissbrauchs in meinem Fall? Und da waren teilweise Unterschiede, die ich mir einfach nicht erklären kann. Ja, ich sage dann, gut, das sind halt die Inseratengelder, die da teilweise dahinter stehen, die dann zur unterschiedlich großen Berichterstattung führen, muss man auch hinnehmen, ist halt so, aber ganz nachvollziehbar und fair ist das nicht. Bevor ich natürlich auch immer dazu sagen muss, man kann sich dagegen ja zur Wehr setzen und ja, also der ein oder andere Urlaub lässt sich dann schon finanzieren, wenn man so einen Medienrechtsprozess auch gewinnt.
Ja, und der Vollständigkeit halber sei dazu gesagt, Sie sind jetzt zum zweiten Mal bei mir. Jetzt hätten Sie dann schon 2 Stunden Gespräch mit mir und es hat Sie keinen einzigen Cent gekostet. Sehen Sie? Man muss in der Dunkelkammer nämlich tatsächlich nicht inserieren, um Gesprächszeit zu bekommen. Im Gegenteil. Natürlich sogar ein Ausschließungsgrund.
Es gibt ja, muss man auch dazu sagen, also auch in dieser Causa und in allen Causen, Medien, die sehr, sehr gut berichten, die ausgewogen berichten, wo wirklich, ich sag, jede Seite Platz findet. Ich habe auch kein Problem damit, ja, wenn man jetzt darüber berichtet, dass gegen mich 15 Verfahren geführt werden und 15 Verfahren eingestellt werden, möchte ich auch voranstellen. Es geht halt nur immer ein bisschen um die Gewichtung. Und wenn halt etwas wie ein Tonbandmissbrauch, ein angeblicher Tonbandmissbrauch auf der Titelseite landet und der Besitz von kinderpornografischem Material landet in einer Spalte weit hinten, dann ist das für mich schon bedenklich, weil damit wird ja dann über Medien Politik gemacht und das soll ja eigentlich nicht sein. Und wie wir am Anfang besprochen haben, ja, diese Beitragstäterschaft, diese vermutete, dieser Verdacht der Beitragstäterschaft, was den Mario Kunasek im Hauptverfahren betrifft, das ist ja in den steirischen Medien bislang wenig bis gar nicht betrachtet worden. Da stellt sich mir schon die Frage, warum ist das zu kompliziert? Geben es die Akten auch nicht her? Dann ist es aber die Aufgabe meiner Meinung nach, die Journalisten nachzufragen bei der Staatsanwaltschaft, na wie ist es? Und dann hat ja auch die Staatsanwaltschaft die Aufgabe zu kommunizieren, wobei ich die Kommunikation der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in diesem Verfahren ja auch schon oft kritisiert habe. Da ist ja oft, Widersprüchliches oder auch Falsches kommuniziert worden. Ist eine schwierige Angelegenheit.
Abschließend noch eins, ein Aspekt, Stichwort Einschüchterung. Erzählen Sie doch nochmal, wie das mit den Patronen vor der Tür war.
Ja, das war wirklich der Tiefpunkt in den letzten Jahren. Das war heuer im Frühjahr. Kann mich erinnern, ich bin da sehr, sehr früh zu einer Verhandlung nach Scheibs aufgebrochen. Ist doch eine ordentliche Fahrzeit von Graz nach Scheibs. Und meine Freundin hat dann am Vormittag 2 Patronenhülsen vor der Tür liegend beim Einfamilienhaus, das wir bewohnen in Graz, gefunden. Sie war völlig außer sich. Ich war in Scheibs am Gericht. Das war eine sehr, sehr unangenehme Situation, weil ich habe diese Verhandlung nicht verlassen können. Noch dazu war ich sehr weit weg und sie war völlig hinüber. Es hat am Vortag einen Versuch gegeben, ins Haus zu gelangen. Da hat jemand an der Türschnalle gerüttelt. Und wenige Tage davor ist eine Ölleitung beim Moped meiner Freundin durchgeschnitten worden. Also es gab mehrere Vorfälle. Davon war dieser Patronenfund dann der Höhepunkt.
Was waren das für Patronen, wissen Sie es?
Ach, es waren also zwei, also nicht sehr gängige Kaliber. Also es waren meiner Meinung nach also von einem Jagdgewehr, die Patronen. Die hatten durchaus also wirklich, die haben die Einschüchterung, die jemand erzielen wollte, wirklich erwirkt. Also das war bedrohlich, wenn 2 dieser Patronen vor der Tür liegen. Wir haben dann, bin dann von Scheibs runtergefahren. Mein Büroleiter war da dann schon bei meiner Freundin zu Hause. Wir haben dann die Polizei natürlich umgehend verständigt, die haben dann auch ermittelt, haben das ausgewertet, keine verwertbaren Spuren auf den Patronen. Leider, es gab dann eine Auswertung einer Videokamera, die meine Nachbarn installiert hatten, die eine kleine Straße bei uns filmen. Da gab es dann eine Person, die meiner Meinung nach schon verdächtig war, also die ist in diese kleine Seitengasse, in eine Sackgasse reingegangen, hat sich umgeschaut, ist wieder rausgegangen. Man hatte diese Person leider nie gefunden. Ja, vielleicht findet man es zukünftig noch, aber ich gehe nicht davon aus. Das war sicher ein Einschüchterungsversuch, wo ich nicht ganz weiß, warum genau zu dieser Zeit und natürlich ich auch nicht weiß, von wem. Ja, das muss man auch dazu sagen. Aber natürlich, das möchte ich auch bei dieser Gelegenheit dazu sagen, mir ein bisschen vor Augen geführt hat, dass das Ganze, was ich mache, nicht ganz ungefährlich ist und ich auch ein bisschen bei der eigenen Sicherheit, auch was das Wohnhaus betrifft, ist ein Einfamilienhaus, ich auch nachschärfen muss. Und das habe ich dann auch getan.
Ich meine, das Einzige, was, also nicht das Einzige, um Gottes Willen, etwas, das hilfreich sein kann, ist Öffentlichkeit. Die ist in so einem Fall natürlich ihr bester Schutz.
Genau, also wir haben das damals eben aus ermittlungstaktischen Gründen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, erst später, also wie dann die Ermittlungen abgeschlossen waren. Man muss an dieser Stelle natürlich auch sagen, die Polizei Wiener Straße, die für uns zuständig ist, hat das Ganze wirklich sehr, sehr ernst genommen, hat auch das LSE informiert. Es hat häufige Bestreifungen in unserer Wohngegend gegeben. Aber natürlich, man muss halt selbst auch ein bisschen was am Verhalten ändern. Also wir haben dann umfangreiche Alarmanlagen eingebracht, Videoüberwachung. Ich habe mich dann auch, sage ich auch ganz offen, um den Waffenpass bemüht. Also ich bin halt jemand, der gelegentlich am Abend noch spazieren geht, am Abend noch laufen geht. Und wenn jemand Patronen vor die Tür legt, möchte ich nicht wissen, was der vielleicht geneigt ist zu tun, wenn er auf einen trifft. Man hat mir allerdings die Ausgabe eines Waffenpasses verweigert. Die Waffenbesitzkarte habe ich ja, habe auch Schusswaffen zu Hause. Die Ausgabe eines Waffenpasses, also zum Führen der Schusswaffe, das wurde mir verweigert. Und dagegen gehe ich jetzt gerade vor dem Landesverwaltungsgericht vor, weil ich schon der Meinung bin, dass die letzten Jahre gezeigt haben, dass durch diese Aufklärungsarbeit, also es ist ja jemand wie im Besitz von kinderpornografischem Material verurteilt worden, es hat zwar nicht im unmittelbaren Zusammenhang, aber doch in der FPÖ Graz jemanden gegeben, der große Mengen an Rauschgift in Graz produziert hat. Ja, so, da gibt es einfach diesen Konnex zur Schwerkriminalität. Die Verfahren, die jetzt noch laufen, die sind auch nicht ohne. Die würden, wenn sie zur Anklage und zur Verurteilung führen, für viele Personen das Ende ihrer politischen Karriere und wahrscheinlich auch ihrer wirtschaftlichen Existenz führen. Also, dass es da vielleicht den einen oder anderen gibt, der einen Rachegedanken gegen mich hegt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und da muss ich mich und meine Freundin und auch, mir nahestehende Personen versuchen, bestmöglich zu schützen. Und in der Nacht möchte ich mich jetzt nicht einschränken lassen, wenn ich laufen gehe, wenn ich spazieren gehe. Wenn ich spätabends nach Hause komme, dann sehe ich für mich leider nur mehr die Möglichkeit, mich da durch das Führen einer Schusswaffe zu schützen. Das habe ich dann auch versucht.
Ernsthaft, Herr Pascutini? Also das hieß ja dann wie, ich habe es mit einem Grazer Kommunalpolitiker zu tun, der dann in Gemeinderatssitzungen mit der geladenen Knarre geht? Oder?
Nein, also das habe ich nicht vor. Man muss ja dazu sagen, ist jetzt nichts Unübliches. Es hat der Herr Eustachio einen Waffenpass bekommen, wegen Drohungen vor vielen, vielen Jahren. Es hatte der Bürgermeister Siegfried Nagel einen Waffenpass. Ich komme aus einer Gemeinde, wo der Bürgermeister tatsächlich angeschossen wurde, also bin in Fonsdorf aufgewachsen. Johann Straner, sehr schillernde Persönlichkeit, der hatte damals einen Schussattentat nur knapp überlebt. Und in der Situation, in der ich mich befinde, also ich habe das am Anfang alles unterschätzt, also auch bis zu diesem Patronenfund vor meiner Haustüre habe ich das alles ein bisschen abgetan als, ja, da gibt es halt ein paar Politiker, die haben vielleicht in die Kasse gegriffen oder auch nicht, aber mehr ist es nicht. Das sehe ich heute ein bisschen anders, weil es ja wirklich für diese Personen, die ermittelt wird, geht es ja um die finanzielle Existenz, da geht es um die politische Zukunft. Und diese Personen, ja, ich sage gar nicht, dass die Personen diese Patronen hingelegt haben, dafür habe ich keine Beweise und das sage ich auch nicht. Ja.
Aber es kann nicht sein, eingedenk der Örtlichkeit, dass die jemand quasi versehentlich ausgestattet im also Vorbeigehen, weil es eine Sackgasse ist.
Das ist nicht möglich, also man muss wirklich bei mir auf den Grund gehen, um das vor der Tür abzulegen. Ja. Und es gab den Vorfall am Vorabend, wo die Türklinke mehrmals hinunter bewegt wurde und es gab eben diesen durchgeschnittenen Ölschlauch. Ja. Also diese Vorfälle sind nicht von der Hand zu weisen, das war dann für mich einfach das Signal, okay, da geht es um ein bisschen mehr. Und man darf ja nie vergessen, was passiert seit meinem Rauswurf aus der FPÖ? Man versucht halt wirklich, teils mit sehr, sehr bösen Gerüchten, ja, und da ist das Gerücht oder der Vorwurf, dass ich irgendwas an die ÖVP verkauft hätte, noch das Netteste. Man versucht, mich einfach zu diskreditieren, sollte der Tag kommen, wo dieser Akt von der Staatsanwaltschaft zum Gericht landet. Dann braucht man einen Pascutini, den man möglichst ramponiert hat, ja, dessen Ruf man möglichst ramponiert hat, damit er vor Gericht nicht als einer der glaubwürdigsten Zeugen erscheinen wird. Und da ist jedes Mittel recht. Und man darf nie vergessen, wenn jetzt Mario Kunosek und Stefan Herrmann und andere kommunizieren, ja, der Pascutini ist jemand, der ist von der ÖVP gekauft. Oder der ist jemand, der fürs LVD arbeitet. Oder der ist jemand, der was auch immer macht. Ja, dann kommt es bei Menschen bei Stammtischen an. Und diese Menschen entwickeln dann teilweise, und das habe ich schon festgestellt, auch wenn ich so Kommentare durchlese, einen irrationalen, einen nicht nachvollziehbaren Hass gegen meine Person. Ich habe Nachrichten erhalten, ganz, ganz kurios, letztens erst, von einer offiziellen Gasthausadresse in der Steiermark, wo mich jemand wirklich wüst beschimpft hat und Bezug genommen hat auf diese FPÖ-Affäre. Ich habe mir dann gedacht, das ist schon komisch, ein offizielles Gasthaus, habe dann dort angerufen. Die Inhaberin hat sich dann mehrfach entschuldigt. Es war der Vater, der schon etwas älter ist, der halt ein großer Fan vom Herrn Landeshauptmann ist und den einfach die Wut gepackt hat. Aber jetzt denke ich mir, wenn es Menschen gibt, die sich beim Lesen eines Zeitungsartikels, ja, wo es um diese FPÖ-Affäre gegangen ist, die so wütend wären, dass die dann einmal 5 Zeilen wüste Beschimpfungen reinklatschen in eine E-Mail und die versenden, dann denke ich mir, was passiert mit Menschen, die unter Alkoholeinfluss stehen? Was passiert mit Menschen, die vielleicht auch aus anderen Gründen in ihrem Leben nicht so zufrieden sind? Und diese Dinge passieren ja leider. Also die meisten Daten, die dann vor Gericht verhandelt werden, auf Landesgericht verhandelt werden, da steht nicht sehr viel dahinter. Also es gibt niederere Beweggründe, als jetzt sich für eine Finanzaffäre zu rächen. Und das ist ein bisschen die Besorgnis, die ich schon habe. Ja. Mag übertrieben sein, vielleicht bin ich jetzt in einem Stadium, wo ich ein bisschen mir zu viel Sorgen mache. Davor habe ich mir jedenfalls, bevor ich diese Patronen gefunden habe, zu wenig Sorgen gemacht. Da war mir das Ganze relativ wurscht. Aber man darf halt bei all diesen Dingen nie vergessen, da geht es für viele Menschen um sehr, sehr viel. Vielleicht auch bei dieser Gelegenheit angemerkt, ich habe mich dann danach auch noch anders abgesichert und habe halt Dinge, die einfach noch nicht gesagt oder ausreichend beleuchtet wurden, weil ich durch die Staatsanwaltschaft noch nicht einvernommen wurde, die habe ich alle an einem sicheren Ort platziert. Die sind jetzt auch alle sozusagen, würden die veröffentlicht werden, sollte etwas Unangenehmes passieren, was ich nicht hoffe. Ja. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Ich glaube, heute davor, vor diesem Patronenfund, habe ich mir viel zu wenig Gedanken über das Ganze gemacht. Danach habe ich mir ein bisschen mehr Gedanken über das Ganze gemacht. Schlussendlich hoffe ich einfach, dass die Staatsanwaltschaft Klagenfurt dieses Verfahren jetzt auch beenden wird, ja, dass die Ermittlungen abschließen und dass dann eben auch, was auch immer passiert, weil es ist dieses lange Verfahren nicht nur für die Beschuldigten eine Belastung, sondern auch für die Personen, die, wie ich, da mit drin hängen, Arbeit leisten müssen, auf ihre Aussage warten müssen. Das ist alles schon eine gewisse Belastung mittlerweile.
Möge dieses staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren geordnet zu einem Ende gebracht werden und an dessen Ende steht dann eine Einstellung oder eine Anklage gegen eine oder mehrere Personen und möge darüber hinaus nichts passieren. Herr Pascottini, bleiben Sie gesund, danke fürs Kommen. Ich denke, wir werden einander noch ein drittes Mal sehen.
Ja, danke schon für auch diese Folge.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.